Wir haben nicht viele Führungsspieler. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anschlusstreffer. Ich habe eben gerade ein Zitat vorgelesen von Schalke-Trainer David Wagner. Am Freitag muss Schalke ja gleich beim FC Bayern München antreten zum Saisonstart. Denke mal, gibt da leichtere Aufgaben. Und Wagner hat vorher Überlegungen, wen er zum neuen Kapitän ernennt. Aber erstmal Nils, grüß dich. Hi.
Servus, Janik. Hi. Ja, kann ja nicht jeder so Führungspersönlichkeiten im Kader haben, wie beispielsweise Bayern München oder auch der Anschlusstreffer. Ja?
Genau, das ist natürlich, wollte ich gerade sagen. Der muss natürlich hier kommen.
Ja, schwierig für David Wagner. Auf Schalke kommt eine schwierige Saison zu. Zu Schalke kommen wir heute im dritten Teil unserer Saisonvorbereitung. Zwei Thesen zu. Ja, das abschließende und ja eigentlich auch schon einläutende Format für die neue Bundesliga-Saison. Und ja, ich freue mich. Schön, dich zu sehen. Heute hoffentlich erstmal zum letzten Mal nicht in einem Raum, aber zumindest auf dem Handy-Display, Yannick.
Genau, immerhin besser als gar nichts. Ne? Corona-konform.
Sehr Corona-konform, auf jeden Fall. Ja, wie geht's dir? Alles klar, was machen die Zähne?
Ja, die Zähne sind immer noch nicht viel besser, ne? Ich weiß nicht, es hätte die Zahnärzte mir auch mal sagen können, dass das ein paar Tage lang so wehtun wird. Dann hätte ich mir überlegt, ob ich mache oder nicht. Aber ja, kann man leider nicht ändern und muss ich jetzt durch. Aber sonst ist alles in Ordnung. Und bei dir?
Perfekt. Ja, läuft. Das Wetter ist hier gerade ganz gut. Wir nehmen am Ende der vorigen Woche auf, wenn ihr das jetzt hört. Also wir sind ein bisschen in Verzug. Also auch nicht wundern, falls jetzt doch noch der ein oder andere Transfer durchgehen sollte, auf den wir heute nicht eingehen können. Es ist nicht unsere Schuld, der Terminkalender ist einfach extrem voll. Ja, gerade bei Yannick, einfach ein vielbeschäftigter, sportlicher, junger Mann. Da ist der Kalender dann auch mal etwas voller.
Ja, ja klar, ne? Jeden Tag Training, dann natürlich Spiele am Wochenende, darf man nicht vergessen. Ne? Dann kommt schon einiges zusammen.
Ja, von nichts kommt nichts. Aber trotzdem kriegen wir das jetzt hier noch gemeinsam über die Bühne. Ich freue mich. Und lass uns einfach direkt starten.
Anschlusstreffer!
Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meyer.
Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit unserem ersten Team, worum es heute gehen soll von den Sechsen. Und zwar geht es um den Karnevalclub 1. FSV Mainz 05. Und ich würde sagen, ich hau gleich mal meine These raus und bin gespannt, was du dazu sagst, Nils.
Bin auch gespannt. Let's go.
Für Mainz hat diese Saison nicht 34 Spiele, sondern 36. Sie werden in der Relegation spielen. Ja, zu dieser These bin ich gekommen, weil ich mir mal den Kader der 05er ein bisschen genauer angeschaut habe und ich da ehrlich gesagt nicht so ganz überzeugt bin. Also aus meiner Sicht hätten da jetzt irgendwie vor dem Saisonstart schon der ein oder andere Neuzugang kommen müssen, damit man irgendwie erneut wieder eine stabile Saison spielen kann. Das hat man irgendwie versäumt. Also mit Dimitri Lavallée ist ein Belgier gekommen, Innenverteidiger. Kann man gespannt sein, wie er sich in der Bundesliga schlägt, aber da sehe ich halt auch gar nicht das große Problem bei den Mainzern. Ich sehe eher das Problem in der Offensive. Und da denke ich mal, wäre es sinnvoll gewesen, nochmal irgendwie einen Topscorer zu verpflichten, neben Kayshon und Mateta, der jetzt auch eine schwache Saison gespielt hat. Hätte es nicht mal Sinn gemacht, dort nochmal einen neuen irgendwie zu holen. Hat Mainz bislang nicht gemacht und deswegen komme ich zu meiner These.
Alles klar. Ja, durchaus schlüssig. Reden wir gleich mal genauer drüber. Ich prognostiziere auch eine schwierige Saison für Mainz 05. Meine These lautet allerdings, Mainz bleibt Mainz und hält die Klasse. Ob mit oder ohne Relegation, spielt dabei ja gar keine so große Rolle. Ich glaube aber dennoch, dass sie die Klasse halten werden. Aber du hast es gerade thematisiert, auf der Zugangsseite keine großen Namen, mit Luca Kilian, einen Innenverteidiger noch aus Paderborn geholt. Ja, ich denke, stimmt. Das war auch ein ganz sinnvoller Transfer. Dann den von dir angesprochenen Dimitri Lavallée, ablösefrei kam der. Also keine großen Risikotransfers, aber wer mag es, Ruven Schröder auch verdenken. Also in dieser schwierigen Transferphase während der Corona-Zeit will man eben kein großes Risiko eingehen. Gleichzeitig muss man halt auch sehen, dass Mainz in diesem Sommer bislang zumindest auch keine großen Abgänge hat. Das kommt den 05ern sicher mal zugute. Kennt man ja eigentlich dort am Main nicht wirklich. Von daher, ja, müssen wir da auch einfach mal abwarten, inwiefern das Teamgefüge, das jetzt endlich mal über ein, zwei Saisons zusammenbleibt, auch schlagkräftig ist. Du hast es gerade angesprochen, in der Offensive, wenn man sich die Namen anschaut, Quaison hast du angesprochen, Mateta, Onisivo, auch noch ein Adam Scholloy, das sind alles eigentlich schon ja, ganz gute Stürmer. Allerdings muss man da auch wieder schauen. Mateta war in der vergangenen Saison lange verletzt, hat dann auch enttäuscht in den Spielen, in denen er spielen durfte. Trotzdem auch weiter ein junges Team mit viel Potenzial, auch in der Defensive. Niakate, der da ja schon in der vergangenen Saison mit der Premier League in Verbindung gebracht wurde, von 40 Millionen Euro war da die Rede. Also ja, ich denke, wenn dieses Team so zusammenbleiben kann, und danach sieht es ja aktuell aus, werden sie in der Bundesliga durchkommen.
Ja, ich finde ja, bei Mainz fehlt's, oder hat es jetzt letztes Jahr auch so ein bisschen an Führungspersönlichkeiten gefehlt, weil bei aller Liebe, aber wie sich Mainz manchmal hat abschlachten lassen, das geht natürlich gar nicht. Und dann fehlt es halt an Leuten, die da mal, sag ich mal, mit dem Hammer auf den Tisch hauen, ob es in der Kabine ist oder auch mal auf dem Platz, indem sie mal irgendwie dem Gegner ein Zeichen setzen, mal einen umhauen oder sonst was, hat mir irgendwie gefehlt. Ich denke natürlich unter anderem an die Spiele gegen Leipzig, die da natürlich hervorstechen mit dem 0-8 und 0-5, gleich mal 13 Gegentore gegen RB bekommen. Und ja, ich denke mal, dass das halt ein Grund ist, warum man zum Beispiel mit einem Daniel Brosinski verlängert hat, der ja eigentlich auf dem Platz gar nicht so die entscheidende Rolle spielt, sag ich mal, als Außenverteidiger. Aber ja, ich denke mal, ihm wird man noch so am ehesten zutrauen, die Kabine da, sag ich mal, irgendwie in den Griff zu bekommen. Und dann eben auch die vielen jungen, talentierten französischen Spieler unter anderem, ja, dann auch mal irgendwie zurechtzuweisen, ne? Und dann auch mal ein Zeichen zu setzen, so geht's nicht hier, sondern man muss ja auch mal in der Bundesliga Härte zeigen. Ansonsten wirst du eben wie von RB ja, einfach an die Wand gespielt. Ne? Und dann kann es halt auch richtig, richtig übel ausgehen. Und ich denke auch, dass das so Gründe sind, warum man eben in erster Linie erstmal die Abwehr verstärkt hat. Mit Lavallée und du hast angesprochen, Luca Kilian von Paderborn, der eine gute Saison da gespielt hat. Ja, hat man versucht, da erstmal, sag ich mal, ein stabiles Fundament zu setzen und dann eventuell nochmal gegen Ende der Transferzeit nochmal in der Offensive zuzuschlagen. Also anders kann ich es mir nicht erklären und das, denke ich mal, wird Mainz 05 auch so machen. Denn mit dem Kader aktuell wird es, denke ich, sehr, sehr schwierig werden, die Liga zu halten. Deshalb ich auch meine These so gewählt habe.
Ja. Ja, wie gesagt, also ich glaube auch nicht, dass sie jetzt durchmarschieren werden und es werden jetzt nicht glorreiche Zeiten in dieser Saison auf Mainz zukommen. Davon ist zumindest nicht auszugehen. Trotzdem haben sie immer noch einen starken Kader, der, wie ich finde, einfach extremes Potenzial hat. Du hast die Franzosen angesprochen. Das ist einfach so das Beuteschema der 05er und ich finde auch nach wie vor, dass Rufen Schröder da eine Top-Arbeit leistet als Sportdirektor. Jetzt, wir haben gerade ja nochmal nachgeschaut, gehen sie in die 12. Bundesliga-Saison in Folge. Übrigens der einzige Trainer, der mit Mainz abgestiegen ist, ist Jürgen Klopp. Ja, aber klar, Jürgen Klopp nach wie vor wahrscheinlich der Mann, der wichtigste Mann für Mainz 05, gemeinsam mit Christian Heidel vor 10 bis 15 Jahren, als sie da einfach ja, fantastisch gearbeitet haben, aufgestiegen sind in die Liga, sogar noch länger her. Wahnsinn. Also seitdem Mainz eine feste Größe in der Liga und ich glaube, dass sie es bleiben werden, wenngleich auch das sei noch mal ganz kurz zu erwähnen, da ganz, ganz viel passieren kann in dieser Saison, ja. Gerade in dieser Ebene.
Ja, ich finde auch den Trainer Achim Beierlorzer, ich kann ihn extrem schwierig einschätzen. Also ich finde das immer so eine Wundertüte. Ich finde, da weißt du irgendwie nie, was kommt, so, ne? Hast du bei Köln gesehen, da hat es überhaupt nicht funktioniert, jetzt bei Mainz, ja, war okay, ne? Am Ende haben sie den Klassenerhalt feiern können, hat er ganz stabil dann irgendwie zu Ende gebracht, am vorletzten Spieltag ein ganz wichtiger Sieg gegen Werder, ansonsten wäre es auch nochmal richtig, richtig eng geworden, ne? Wenn sie das Spiel da verlieren, aber ich weiß nicht, also ich halte nicht ganz so viel von ihm, wie gesagt, weil es eben so eine Wundertüte ist irgendwie, ne? Ich finde, du weißt immer nicht, was kommt und deswegen bin ich auch da mal gespannt, ob er jetzt diesen nächsten Entwicklungsschritt mit der Mannschaft gehen kann. Dass er jetzt hat er mal eine ganze Vorbereitungszeit mit der Mannschaft, kann die Mannschaft wirklich weiterentwickeln. Und da bin ich mal gespannt, ob er das hinbekommen hat, dass sie auch dann zum Punktspielstart am Wochenende, ja, oder genau, top fit sind. Aber
ja, das ist extrem spannend. Also wird nicht einfach. Du hast aber gerade angesprochen, mit Beierlorzer auch, es ist einfach ein Mann mit relativ wenig Bundesliga-Erfahrung, hat jetzt im letzten Jahr bei Köln gerade zu Beginn überhaupt nicht überzeugen können, wurde dann rausgeschmissen. Bei Mainz lief es dann ja zu Beginn ganz gut, aber dann wiederum auch oft nicht. Ja, Beierlorzer an sich ein sympathischer Typ, finde ich. Nach außen hin macht er echt einen coolen Eindruck. Aber er muss jetzt einfach auch mal Kontinuität da in den Club bekommen, in dem er arbeitet. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Ja, würde ich sagen, gehen wir weiter, ne? Nächster Verein, Borussia Mönchengladbach. Nils, ich bin gespannt auf deine These.
Ja, Borussia Mönchengladbach hat ja im letzten Jahr extrem überzeugt. Neuer Trainer, Marco Rose, Champions League Qualifikation fix gemacht vor Bayern 04 Leverkusen. Also sehr, sehr starke Saison. Mhm. Meine These lautet in diesem Jahr allerdings, Rose und Co. können nicht an den Erfolg der Vorsaison anknüpfen. Und das ist auf den ersten Blick ja ein bisschen komisch. Man schaut sich den Kader an, man sieht, ja gut, Raphael ist nicht mehr da. Einfach so eine Identifikationsfigur, der sportlich aber in den letzten Jahren sowieso nicht mehr die größte Rolle gespielt hat. Dann hast du mit Fabian Johnson und Tobias Strobel noch zwei weitere Typen einfach verloren. Hast aber dafür mit Valentino Lazaro und Hannes Wolf in erster Linie zwei sehr, sehr, sehr starke Offensivspieler gewonnen. Lazaro, der sogar variabel einsetzbar, also auch als Außenverteidiger spielen kann. Ja, an sich den Umständen entsprechend gute Transferphase, wieder einmal von Borussia Mönchengladbach. Haben wir auch mit Max Bielefeld drüber gesprochen, dass Gladbach einfach ja seit Jahren klasse Arbeit macht. Ich glaube allerdings, auch im Hinblick auf die Konkurrenz und im Hinblick auf die Champions-League-Saison, dass genau das dann ja ein Wettbewerb zu viel sein könnte für dieses noch junge Team. Ich kann mir gut vorstellen, wie sehr die Vorfreude, wie groß die Vorfreude am Niederrhein ist auf die Königsklasse. Hundertprozentig ist sie da und auch Marco Rose, noch immer ein junger Coach, der sein Team da im Griff hat, der wird sicher Bock haben, auch mal endlich in der Champions League spielen zu dürfen. Aber irgendwie kann ich mir auch gleichzeitig vorstellen, dass das dann nicht so gute Auswirkungen auf die Bundesliga haben wird. Die Konkurrenz ist riesengroß, mit, nur um ein paar Namen zu nennen, Leverkusen, Dortmund, Hoffenheim, Leipzig. Mal schauen, was mit der Hertha ist. Also da sind schon einige Namen. Und dann ein junges Team, das erstmals diese Dreifachbelastung hat. Das muss man sagen, es ist nochmal was anderes. Champions League, Europa League. In der Europa League lief es ja auch nicht gut im letzten Jahr. Zudem sind sie auch in der Rückrunde nicht mehr ganz so stark gewesen wie in der vergangenen Hinrunde. Also Rückrundentabelle, Platz 4 immer noch. Jetzt auch nicht schlecht, aber ich meine, immerhin sind sie Zweiter geworden in der Hinrunde. Also die Tendenz ging da leicht nach unten. Und ja, mein Eindruck einfach, Borussia Mönchengladbach packt in diesem Jahr nicht die Champions League Quali.
Ja, die Argumentation mit der Belastung verstehe ich. Natürlich gehe ich da auch nochmal drauf ein, aber erstmal meine These.
Zumal, ganz kurz, ja, darfst du ja sofort, zumal du ja als Borussia Mönchengladbach nicht als Gruppenkopf gesetzt wirst, sondern dann gegen Teams wie Inter Mailand, Barcelona und so spielst und du dich dann natürlich voll reinhaust und das sind die großen Abende, ja, da freuen sich alle drauf, die Fans, die Spieler, die Trainer. Aber ne, dann legst du halt vielleicht ein bisschen zu viel auf diese Waage und vergisst die andere Seite, nämlich die Liga. Hm.
Ja, wie gesagt, gehe ich gleich noch kurz drauf ein, aber erst mal zu meiner These. Denn die lautet, anders als bei Nils, ein Großteil des Teams bleibt erhalten und deshalb stürmt die Borussia erneut in die Champions League. Und zwar sehe ich das natürlich auch mit dieser Belastung, aber das kann man ja immer so oder so auslegen. Wir haben ja auch schon mal in der letzten Folge kurz drüber gesprochen. Und ich glaube einfach, bei der Borussia ist das so, dass es wirklich Kräfte freisetzen kann. So, ne? Also du hast angesprochen, es werden schwere Gegner auf sie zukommen, klar. Aber angenommen, du kannst mal so ein Team schlagen, so ein großes Team wie ein Inter Mailand oder sei es noch größeres Team, sei es ein FC Barcelona, wenn die in den Borussia Park kommen. Ne? Wenn du da mal irgendwie ein Ausrufungszeichen setzen kannst und einen Punkt holen kannst, dann glaube ich, kann das echt extrem viel Euphorie in der Mannschaft freisetzen. Und ich weiß nicht, also ich sehe da sehr kontinuierliche Arbeit auch von Max Eberl. Du hast es angesprochen, haben wir auch schon drüber geredet. Und ich glaube einfach, dass die das gut wegstecken werden, dass sie auch richtig Bock auf die Champions League haben und auch auf die Liga. Und was ich halt einfach als großen Pluspunkt bei Gladbach sehe, anders als bei Konkurrenten wie bei Bayer Leverkusen oder auch bei RB Leipzig mit dem Werner-Abgang, ja, das ist eben, dass diese Mannschaft erhalten bleibt vom letzten Jahr, die so erfolgreich war. Ein Player, ein Embolo, ein Thuram, die bleiben alle da, diese Offensivkünstler, will ich es mal nennen, aus dem letzten Jahr, die da wirklich für tollen, attraktiven Offensivfußball gesorgt haben. Die sind alle da geblieben. Die Mannschaft wurde verstärkt durch Hannes Wolf und Valentino Lazaro. Gut, Lazaro fällt erstmal aus, hat ja einen Muskelbündelriss in der Wade, meine ich. Fällt erstmal bis zu 2 Monate aus. Aber trotzdem, mit Hannes Wolf einen wahnsinnig vielversprechenden Mann haben sie da geholt, finde ich, den jetzt erstmal geliehen haben.
Ja, und wobei mit, wenn ich das richtig gelesen habe, mit Kaufpflicht, die schon zur Rückrunde greifen könnte. Also,
genau, ich glaube ab 15 Spielen. 15 Spielspiele, irgendwie so. Ja, und ich finde es wahnsinnig vielversprechend. Also in der Abwehr haben sie eh total talentierte Leute mit dem Ginter, mit dem Elvedi auch. Und wie gesagt, die haben halt nichts verloren. Ne? Und jetzt kann Marco Rose hat jetzt nochmal eine komplette Vorbereitungszeit, diese Mannschaft nochmal mehr darauf einzuspielen, auf sein System, auf diesen Offensivfußball, den er vorhat. Und deswegen bin ich da sehr optimistisch, was die Borussia angeht. Kleiner Makel ist natürlich, dass mit Player und Thuram, zwei ganz, ganz wichtige Spieler, die, denke ich mal, beide in der Sturmspitze eigentlich gesetzt sind, beide ihre Wehwehchen in der Vorbereitung hatten und deswegen beide ein paar Wochen raus waren. Und jetzt auch Embolo muss man auch schauen, hat sich jetzt ein Länderspiel gegen Deutschland verletzt, wie lange er der Borussia nicht zur Verfügung steht. Ich habe gelesen, einige Wochen, also die eine oder andere Woche wird es wohl schon sein. Aber trotzdem, ich finde so im Grunde genommen, du hast da immer noch einen Patrick Herrmann, der da auf der Bank sitzt, der aus meiner Sicht immer noch ein richtig guter Joker ist. Dann hast du einen Lars Stindl, von dem ich extrem viel halte, den du als Zehner nochmal reinbringen kannst. Eine richtig gute Ergänzung dazu ist eben auch Hannes Wolf, der ja auch offensiver Mittelfeldspieler ist. Also wie gesagt, ich finde diesen Kader wahnsinnig stark mit dem Florian Neuhaus auf der 6. Also echt
ja, Dennis Zakaria in erster Linie.
Und haben alles gehalten jetzt. Und deswegen, das ist der große Vorteil, den Gladbach gegenüber Leverkusen hat. Die ganze Mannschaft kennt sich, ist eingespielt, hat eine richtig starke Saison gespielt und ja, das haben andere so nicht.
Ja, da hast du recht, auf jeden Fall. Wichtig bei Gladbach ist natürlich immer, dass die drei da vorne einfach fit bleiben. Ja. Du hast gerade gesagt, Player, Embolo und Thuram, sehr verletzungsanfällig, leider. Trotzdem auch Corona hier, vielleicht sogar ein kleiner Vorteil für Gladbach, die natürlich auch finanzielle Einbußen hinnehmen mussten. Auf der anderen Seite gab es eben dadurch auch nicht so viele Abgänge. Es gab ja wohl das Interesse an Matthias Ginter unter anderem, auch Dennis Zakaria, der ja eigentlich schon fix weg war und auch von den dreien da vorne wäre es möglich gewesen, dass zumindest einer den Verein verlässt. Aber du hast es richtig gesagt, das ist ein Pluspunkt. Und ja, was halt schon echt ein Fingerzeig sein könnte, ist dann das erste Spiel am Samstag, 18:30
Uhr. Topspiel.
Topspiel bei Borussia Dortmund. Richtig geil. Hätte ich auch cool gefunden, wenn das Eröffnungsspiel geworden wäre. Aber die Bayern wollten ja die Saison eröffnen, verzichten damit sogar auf Urlaub. Also ja, wollten sie vielleicht dann nicht, dass der BVB oder auch Gladbach direkt ein Statement setzen kann.
Ja, ja, aber das klar. Ist, also bei Gladbach finde ich halt auch beeindruckend eben diese Identifikationsfiguren, die haben. Ne? Beziehungsweise da wird einfach allgemein im Verein läuft da wahnsinnig viel richtig. Das denke ich mal, sieht man auch in so Interviews, finde ich, du merkst einfach bei den Gladbachern irgendwie, egal wer da spricht, die haben alle richtig was auf dem Kasten und die wissen auch, wie sie sich verhalten sollen. Also klingt blöd so und sollte man eigentlich bei jedem Sportler oder Fußballer erwarten. Aber ich weiß nicht, wie es dir dann, Nils, geht. Ich finde irgendwie, wenn man da Verantwortliche hört oder auch Spieler, das ist ein richtiges Fundament, was man da hört. Also es ist einfach nachvollziehbar, das ist einfach, da stimmt es einfach im Verein. Und auch so ein Christoph Kramer, ne, das ist auch eine absolute Identifikationsfigur, auch wenn er nicht immer auf dem Platz steht. Ja, ist einfach top. Also die Mischung passt da perfekt, finde ich.
Auf jeden Fall. Die haben einfach geile Typen im Team. Ob jetzt jeder Fußballer was auf dem Kasten haben muss, weiß ich nicht.
Aber bei Gladbachern, ich finde, da hat man, wenn man jetzt so einen Ginter sprechen hört oder auch einen Thuram, ich habe letztes Mal ein Interview mit dem gelesen, das ist einfach wahnsinnig cool so. Und finde ich, hat man bei anderen Vereinen so nicht in dieser Häufigkeit.
Auf jeden Fall, so. Ja, Ginter, Kramer, auch Herrmann, alles Stindl. Leute, genau, mit einem relativ hohen Intellekt, auf jeden Fall, macht auch Spaß, Interviews, wie du es gesagt hast, zu lesen, zu hören, Max Eberl, Marco Rose, sind einfach, ja, Typen, die Bundesliga bereichern und Eberl macht das schon seit Jahren und Borussia Mönchengladbach ist seit Jahren einfach auch ein überragender Verein, auch mit allem drum und dran, mit den Fans und dem Stadion, den Spielern, das passt einfach und ich bin großer Gladbach-Sympathisant, gönne denen alles, so, ja, auf jeden Fall. Ich würde denen auch mal den Meistertitel gönnen, auch wenn das sehr weit weg ist, aber ja, einfach weil das einfach ein richtig cooler Verein ist. Das hören Köln-Fans jetzt nicht so gerne, aber das ist einfach so von außen betrachtet, ohne dass ich dazu irgendeinen Bezug hätte, ein toller Club. Und ja, trotzdem gehe ich einfach nicht davon aus, dass sie diese Saison jetzt nochmal halten bzw. sogar toppen können und ja, etwas abrutschen werden. Aber ja, ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, ne?
Ja, mal schauen. Also ich denke mal, wir haben jetzt beide gesagt, so was so, zumindest aus meiner Sicht, was so die Top 4, 5 Teams in Deutschland angeht, auf jeden Fall die sympathischste Mannschaft und auch ja, vom Kader, wie gesagt, wahnsinnig viel Potenzial. So, ne? Natürlich, das musst du auch komplett ausschöpfen. Ansonsten hast du eben Probleme, du musst immer an die Leistungsgrenze gehen, sonst wird es nicht reichen. Das weiß man da nicht mal auch ganz gut einzuschätzen. Du hast angesprochen, die Rückrunde war jetzt nicht mehr ganz so stark. Aber ich habe da absolutes Vertrauen, dass das jetzt wieder kommen wird. Und deswegen, Nils, ich sage, Champions League ist nicht das letzte Jahr jetzt für Borussia Mönchengladbach, sondern es stehen gute Jahre für den Verein bevor. Sagt das Orakel Jannik Meyer.
Ich würde mich freuen. Jannik, dann Orakel mal weiter. Wir kommen nämlich zum deutschen Rekordmeister, dem FC Bayern München. Nicht nur Rekordmeister, aktueller deutscher Meister, aktueller DFB-Pokalsieger und amtierender Champions League-Sieger. Jannik, was willst du denn da noch in Frage stellen?
Ja, ich muss sagen, ich finde da auch meine These ein bisschen langweilig. Ich habe da lange überlegt, ob ich da jetzt irgendwas mit Lewandowski mache. Wäre aber auch langweilig gewesen, weil er natürlich auch wieder über seine 25, 30 Saisontore macht er auch wieder. Lege ich meine Hand für ins Feuer. Ja, deswegen meine These lautet, die Bayern sind so breit aufgestellt wie lange nicht. So wird der FC Bayern auch in diesem Jahr Meister. Ja, Überraschung, Überraschung, aber... Also ich weiß einfach nicht, wer die stoppen soll. So, die waren jetzt ja schon überragend, haben auch wieder ein überragendes Champions-League-Endturnier dort gespielt in Lissabon. Vielleicht, du hast es auch schon mal in einer Folge, meine ich, angesprochen, haben sie so ein bisschen so einen Kater jetzt zu Saisonbeginn, dass sie dort vielleicht nicht so ihre Top-Leistungen abrufen, weil sie jetzt auch gerade das Triple gewonnen haben und da vielleicht nochmal das eine oder andere, der eine oder andere Prozentpunkt ein bisschen fehlt. Wobei ich auch mir das nicht vorstellen kann. Ich glaube, die sind so gallig, die sind so heiß, die wollen das Triple verteidigen. Ich glaube auch, die werden vom ersten Spieltag an brennen und werden da wieder ihre Punkte holen. Und ja, große Abgänge, gut, Coutinho, Ergänzungsspieler gewesen, übrigens sehr gut fand ich, dass er sich da gar nicht so drüber beschwert hat, noch gar nicht irgendwie rumgesteckert hat, sondern das einfach so zur Kenntnis genommen hat, sehr gute Charaktereigenschaft, denke ich mal, ist auch nicht, habe ich jetzt so nicht erwartet von ihm, ja, das ist ein Abgang, dann natürlich Ivan Perisic, ne, aber ist jetzt alles nichts, wo man sagt, das kann man nicht kompensieren, natürlich mit Sané und auch mit, hier, neue Innenverteidiger, Nils, hilf mal kurz auf die Sprünge.
Du meinst Nianzou,
genau. Tanguy Nianzou oder irgendwie so, genau.
Von Paris kam der Mann, genau.
Genau, haben sich halt nochmal wirklich breiter aufgestellt. Nils, du wirst mir nicht mal recht geben. Ich bin auf deine These gespannt, aber kann man, finde ich, gar nicht so viel sagen. Die werden wieder Meister. Punkt, Ende aus.
Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich habe nämlich gesagt, dass der FC Bayern auch zum 9. Mal in Serie jetzt deutscher Meister werden wird. Kann mir aber vorstellen, dass sie nicht unbedingt Startschwierigkeiten haben, aber dass da so eine kleine Herbstmüdigkeit kommen könnte. Denn irgendwann sind die Akkus halt einfach mal leer. Und sie hatten jetzt knappe 2 Wochen Urlaub, immerhin, haben dafür aber eine extrem lange Saison gespielt und werden jetzt direkt weiter durchziehen müssen, haben noch den deutschen Supercup, DFB-Pokal, Bundesliga, den europäischen Supercup auch noch. Also alles voll, der Terminkalender ist pickepacke voll. Und dafür finde ich den Kader noch nicht breit genug, um ehrlich zu sein. Also das vielleicht bislang noch der einzige Kritikpunkt. Du hast jetzt einfach 3 Spieler verloren, ein Rechtsverteidiger-Backup. Ja, da brauchst du unbedingt einen neuen. Das hat auch Max Bielefeld ja uns bestätigt, dass man da auf der Suche ist. Dann brauchst du unbedingt noch einen Flügelspieler. Hansi Flick will mit 4 Flügelspielern in die Saison gehen, was auch verständlich ist, weil mit Sané, mit Gnabry und mit Coman hast du auch 3 recht verletzungsanfällige Spieler.
Ja, stimmt.
Da brauchst du einen 4. Mann. Ist die Frage, ziehst du vielleicht Oliver Batista Meier hoch, einer aus der Jugend, der ein extremes Potenzial hat, dem auch eine große Karriere versprochen wird. Jetzt allerdings wohl doch vor eine Leihe nach Holland noch stehen
genau,
soll.
Genau, ich wollte gerade sagen, habe ich eben auch gelesen, ja.
Genau, also das wird dann ja wohl doch eine andere Lösung benötigen. Und da wirst du dann schauen müssen, welchen Flügelspieler bekommst du. Perisic hättest du einen bekommen können. Ich glaube, 20 Millionen Euro war da die Forderung. Haben die Bayern nicht gemacht. Klar, er ist 30 und verdient im Jahr 11 Millionen Euro. Das darf man alles nicht vergessen. Es wäre ein teures Vergnügen gewesen, aber da wärst du natürlich auf der sicheren Seite, weil bei dem weißt du, was du bekommst, der haut sich rein, der jammert nicht rum, wenn er auf der Bank sitzt. Gut, ich denke schon, dass die Herren um Salihamidzic, Rummenigge und Kahn schon wissen, was sie da tun. Von daher mache ich mir da eigentlich auch überhaupt keine Sorgen. In der Abwehr sind sie extrem gut besetzt. Wie gesagt, wenn sie jetzt noch einen jungen Rechtsverteidiger ranholen, ja, der vielleicht auch mal ein Pavard entlasten kann, der über die Jahre gesehen eventuell in diese Position wachsen kann, wäre das sicherlich auch noch hilfreich. Und ja, ansonsten hast du eigentlich keine großartigen Baustellen. Ist halt die Frage, was passiert mit Thiago? Vielleicht, wenn die Folge draußen ist, hat er schon mal im FC Liverpool unterschrieben. Man kann das nicht ausschließen.
Ich habe aber eben gerade noch gelesen bei Transfermarkt, dass er Liverpool wohl zu teuer sei. Also scheint es da irgendwie zu klemmen.
Er oder ich, was mein neuester Stand war, ist einfach, dass Bayern 30 Millionen haben will und Liverpool das noch nicht bezahlen möchte für ihn.
Genau.
Ja, ja, aber also man muss natürlich auch abwarten. Barcelona will Wijnaldum holen. Dann wird der Platz im Mittelfeld frei, plus es wird Geld in die Kassen gespült. Ja, ist noch offen. Ich kann mir schon vorstellen und ich gehe sogar davon aus, dass der Wechsel zustande kommt. Das wird man dann wohl intern lösen. Also die Baustelle im Mittelfeld wird gar nicht erst aufgemacht. Da wird man dann sagen, wir haben Goretzka, wir haben Kimmich, wir haben Tolisso, wir haben Cuisance, haben mit Niangsu Tanguy, du hast ihn gerade angesprochen, auch ein Innenverteidiger, der im defensiven Mittelfeld spielen kann, mit Adrian Fein, auch noch ein junger Mann, der beim HSV in der letzten Saison gespielt hat auf dieser Position. Also da wird man, glaube ich, nicht mehr aktiv werden auf dem Transfermarkt. Und ja, da verlässt der beste Fußballer im Kader oder wahrscheinlich, meiner Meinung nach, der beste Fußballer der Bundesliga, fußballerisch, technisch gesehen, ja, die Liga und den Verein. Und das ist natürlich schade und nicht zu kompensieren. Zumindest nicht 1:1. Da wird man andere Wege gehen müssen.
Ja, klar. Ja, aber das ist natürlich alles Meckern auf ganz hohem Niveau, ne? Also, wenn wir jetzt hier mal von der Bundesliga reden, dann denke ich mal, selbst wenn sie jetzt keinen mehr verpflichten, müsste das eigentlich ausreichend sein, ne? Also, lass dann Thiago weggehen. Du hast es angesprochen, die haben da so viele Möglichkeiten. Da haben wir auch mit Max Bielefeld drüber gesprochen, wie wir das da besetzen können. Also, ich sage es ja sehr ungern, ne? Aber das werden die Zuhörer ja auch, denke ich mal, nicht gerne hören. Aber ich sehe halt nicht, dass da irgendwer jetzt Bayern irgendwie angreifen kann. Und das habe ich letztes Jahr gesehen. Da dachte ich wirklich, Dortmund könnte dieses Jahr mal durchaus was packen. Aber ja, in dieser Saison ist es irgendwie so, dass es bei mir echt, ich weiß nicht, ich sehe da überhaupt nicht die Möglichkeit. Natürlich, jetzt kann man auch wieder sagen, fehlt ein Backup für Lewandowski hier, da, ja, natürlich. Aber ich meine, der Mann ist ja nie verletzt, ne? Natürlich, hier. Kann natürlich immer mal passieren, aber der ist ja so, er ist immer fit und so. Wenn er mal verletzt ist, dann ist der, wenn man von 3 Wochen redet, steht er nach einer Woche wieder auf dem Trainingsplatz, von 3 Wochen Ausfallzeit. Und deswegen, also ich sehe da jetzt
selbst
schon.
Selbst dann hat Silkse ja immer einen guten Job gemacht. Und das finde ich tatsächlich auch, seit Hansi Flick da ist, bemerkenswert, dass man der Jugend dann doch diese Chance mal gibt. Und vielleicht.
Und der hat auch 2 wichtige Tore gemacht, ne? Ende der Hinrunde, glaube ich, gegen Freiburg und Wolfsburg. Beide mal das entscheidende Tor, ziemlich am Ende, glaube ich.
Auf jeden Fall. Also der hat Bayern Punkte schon beschert. Ja. Absolut. Und klar, jetzt mit Leroy Sané hast du genau deinen Wunschtransfer ja realisiert. Und ich freue mich auch auf Sané. Er ist einfach ein technisch überragender, schneller deutscher Fußballer, der, denke ich, in den nächsten Jahren für Furore sorgen kann, sowohl international als eben auch national. Das wird spannend. Spannend wird auch, ja, Alexander Nübel. Haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber das ist tatsächlich eine unnötige Baustelle, die sie sich da aufgemacht haben.
Sowas von unnötig, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht, weil du hast mit Sven Ulreich so eine gute Nummer 2, ne? Der hat immer sich auf die Bank gesetzt, immer alles gut. Wenn Neuer wiederkam, war doch alles gut immer. Hat, als er auf dem Platz stand, überragend gespielt, fand ich. Und dann holst du dir Alexander Nübel. Also natürlich perspektivisch gedacht, ja, vielleicht das Richtige, aber
ich hätte
also der wird doch auch nicht zufrieden sein. Der macht da kein Spiel. Neuer hat gesagt, der wird ihm nicht ein Spiel abgeben. Nicht mal gegen DSC Arminia Bielefeld im Heimspiel wird Neuer sagen, hier, pass mal auf, kannst Nübel reinstellen. Auch da wird Neuer spielen, weil er gallig ist, weil er Bock hat, weil er in jedem Spiel auf dem Platz stehen wird. Und deswegen, ja, ich sehe da für Nübel keine Chance.
Überhaupt gar keine. Also ich bin sowieso der Überzeugung, dass Ulreich der bessere Rückhalt ist. Also der bessere, Rückhalt im Sinne von Torhüter, sondern der bessere zweite Mann. Und, und der hat seit Jahren Top-Leistungen gebracht. Ich halte von Ulreich sowieso viel, weil das einfach ein guter Torwart ist, der sich bei Bayern auch nochmal richtig entwickelt hat. Das hast du gesehen.
Der ist
verlässlich. Genau.
Der ist da, wenn er da sein muss. Genau.
Und ich wünschte mir für ihn einfach Und das ist ganz ehrlich gemeint ein Verein, bei dem er jedes Spiel spielen darf, weil er einfach ein richtig guter Torhüter ist, der jetzt auch alle Titel gewonnen hat mit den Bayern. Und jetzt weiß ich nicht, ob, wenn es mal so weit kommt und Neuer tatsächlich mal verletzt ist für ein paar Wochen, wer denn dann spielen soll, ob man dann sagt, gut, jetzt braucht Nübel Spielpraxis, oder ob du sagst, du, wir haben Ulreich, der ist zuverlässig seit Jahren, dann packe ich den ins Tor.
Es ist auch die Frage, wen sie auf die Bank setzen, ne? Aber ich gehe schon stark davon aus, da müssen eigentlich Nübel hinsetzen. Die können ihn nicht als dritten Torwart. Das kannst du nicht machen. Also dann musst du ihn wirklich verleihen, denke ich mal, weil du kannst Nübel nicht sagen, hier, du bist jetzt dritter Torwart. Und das ist das Bittere für Ulreich, ne? Ich hätte ihn ja gegönnt, zur Hertha zu gehen, bevor sie Schwolo geholt haben. Das wäre für mich optimal gewesen.
Ja, habe ich auch gedacht tatsächlich, dass es so einen Transfer geben könnte, Hertha oder Schalke. Jetzt haben sich beide Clubs für andere Alternativen entschieden. Oder auch eine Rückkehr zum VfB Stuttgart hätte ich auch gar nicht so verkehrt gefunden. Dort hat man jetzt mit Kobel aber ja ihren Torhüter fest verpflichtet und ja, schade einfach. Es gibt aktuell anscheinend nicht ganz so viele Möglichkeiten für Sven Ulreich, aber auch ja, da...
Die gab's am Anfang der...
Gut, ich glaube, man muss bei Ulreich aber auch immer noch... sehen, der spielt immer noch beim Bayern München, wird da sicherlich auch ein ordentliches Gehalt einstreichen, hat da eine Familie und ich glaube, seine Frau ist Lehrerin, die hat da einen Job, ob man die dann aus dem Umfeld reißen will. Das sind so Themen, die sieht man von außen immer nicht als erstes, aber das wird sicher alles eine Rolle spielen. Von daher, er wird sich nach wie vor auch wohlfühlen. Er darf immer noch an der Säbener Straße mit dem besten Torwart der Welt trainieren und mit den besten Spielern. Ist sicherlich auch eine reizvolle Aufgabe. Verdient hätte er sicher mehr.
Aber hat er nicht mal gesagt, wenn Nübel zweiter Torwart ist, dann wird er sich gründlich überlegen, was er macht oder irgendwie so?
Ja, hat er. Das war in der Winterpause, als dann Nübel verpflichtet wurde, offiziell. Hat Sven Ulreich gesagt, als Nummer 3 würde er sich schon überlegen, überhaupt zu bleiben. Beziehungsweise er wird auch um die Nummer 2 weiter kämpfen. Ist ja auch klar. Was soll er auch anderes sagen? Ja, aber das tatsächlich, ich habe das Management des FC Bayern in den letzten Monaten sehr gelobt. Hasan Salihamidzic hat sich weiterentwickelt. Auf einmal, ja, durch Oli Kahn auch einfach nochmal mehr Persönlichkeit kam dann in diese Führungsebene. Karl-Heinz Rummenigge, der ja seit Jahren einfach einen guten Job macht, kann man nicht anders sagen. Ob es nach außen hin immer so toll wirkt, ist was anderes. Aber die haben gute Dinge gemacht in den letzten Monaten, aber der Transfer von Nübel zählt, wie ich finde, nicht dazu.
Ja, also das ist wirklich, ja, haben wir jetzt eigentlich abgehandelt, ne?
Ja, über Bayern lässt sich einfach nicht ganz so viel sagen, weil... Ja. Was die Bundesliga angeht, sind sie der klare Favorit und es muss schon ganz, ganz, ganz viel passieren, dass sie nicht deutscher Meister werden.
Ja, zum Beispiel eben, dass es im Team irgendwelche internen Kämpfe gibt, dass jemand beleidigt, sauer ist, weil er nicht spielt, ne? Und somit vielleicht ein negatives Klima im Team herrschen könnte irgendwann. Aber das darf es halt auch nicht unter Flick, ne?
Ich wollte gerade sagen, das kann Hansi Flick halt. Es gab jetzt in dieser Saison auch Spieler, die nicht zufrieden waren. Javi Martinez, Michael Cuisans und so, die dann auch einfach mal sauer sind und auf der Bank sitzen. Aber das ist doch auch wichtig. Warum solltest, ich meine, du kennst das doch, wenn du nicht aufgestellt wirst vom Trainer, bist du doch in erster Linie scheiße drauf, weil du denkst, ey, ich reiß mir im Training meinen Arsch auf und spiele dann am Wochenende nicht, das ist doch ungerecht. Und so geht das sicher dann auch den Stars.
Vor allem geht man ja immer selber davon aus, dass man der Bessere ist, ne? Also jeder wird, denke ich mal, von sich selber sagen, dass man besser als der Konkurrent ist. So, also
im Bayern-Kader absolut. Und deshalb, und das hat Bayern aber jetzt auch extrem ausgezeichnet. Du hast gerade Coutinho angesprochen. Der ist nach München gekommen mit Vorschusslorbeeren ohne Ende. Er war der neue Star mit der Nummer 10. Und Coutinho bringt jetzt wieder die Weltklasse nach München. Bla, bla, bla. Am Ende hat der eigentlich im Laufe der Saison keine allzu große Rolle gespielt. Aber am Ende der Saison, da war schon klar, dass er den Verein verlässt. Da hat er sich reingehauen, saß auf der Bank, kam rein, hat sich seinen Arsch auch aufgerissen und hat sogar noch Tore gemacht und hat sich mit allen gefreut, als wäre alles ganz normal. Und das hat dieses Team im vergangenen Jahr ausgemacht. Und wenn Flick das schafft, das auch so in die neue Saison zu übernehmen, dann muss man sich beim FC Bayern gar keine Sorgen machen. Und dann haben sie auch in der Champions League alle Chancen.
Ja, wird spannend. Vor allem, du hast schon angesprochen, mit Flügelspielern, wenn die alle fit sind, ne? Hat er gleich mal 3 Mann mit Coman, Gnabry und Sané und dann muss einer draußen sitzen, ne? Wie reagiert er dann? Das ist halt die Frage, aber das sind jetzt für mich auch nicht so die Spieler, wo ich in erster Linie dran denken würde, dass sie ja jetzt auch irgendwie sauer beleidigt werden oder irgendwie trotzig regeln, das glaube ich halt echt nicht. Das sind auch nicht so die Spielertypen, finde ich, dafür.
Nein, weil gefühlt sind die auch alle miteinander befreundet. Also es scheint ja so, wenn Gnabry spielt und Sané auf der Bank sitzt, dann wird Sané ja wahrscheinlich sagen, ja gut, dann rasierst du jetzt die ersten 60 Minuten, ich komme rein, mach noch zwei Buden und alles ist super und dann spiele ich am Mittwoch in der Champions League. Du darfst die Bayern ja nicht vergessen, die haben so viele Spiele und auch Flügelspieler stehen immer unter einer hohen Belastung, gerade bei dem Tempo.
Dann kommt man häufig rein, eigentlich das Problem wird dann nur, wenn es halt in die entscheidenden Spiele geht, ne? Weil da will dann jeder spielen natürlich, da will unbedingt jeder auf dem Platz stehen.
Ja, aber du hast es jetzt, ich will Bayern gleich zumachen, aber ganz kurz zum Abschluss, du hast jetzt auch gesehen, in der Champions League hat eigentlich in der Finalrunde immer Perisic gespielt, außer eben im Finale. Da kam Coman dann rein. Eigentlich sprach ja gar nichts gegen Perisic, aber trotzdem bringt Flick den Coman, der ja, als er eingewechselt wurde, auch immer einen guten Job gemacht hat, sich auch nie beschwert hat, ja. Und dann macht ausgerechnet er dann das entscheidende Tor. Also,
ja, das ist alles zu kitschig, um wahr zu sein eigentlich.
Ja, es ist, und das auch als Bayern-Fan so, ich versuche das auch immer ein bisschen neutral zu sehen, aber ganz ehrlich, es lief einfach zu gut gefühlt. Es lief ja alles und da bin ich mal gespannt, wie lange das noch so weitergehen kann. Weil Flick ist ja aktuell der Heilsbringer schlechthin. Und mal schauen, wie Bayern in dieser Saison abschneidet. Wir legen uns fest, sie werden deutscher Meister. Da sind wir uns jetzt mal sehr einig. Finde ich gut. Mal schauen, wie es jetzt aussieht. Unser 16. Club für dieses Format, zwei Thesen zu. Der FC Schalke 04. Und wer ist dran? Ich bin dran, oder?
Du bist dran.
Oh, genau. Geil.
Du darfst.
Ich darf direkt mal meine These raushauen. Ich
muss man nicht kontern auf meine starken Thesen.
Nein, ich sage nämlich, Schalke erkämpft sich einen Platz im Mittelfeld. Betonung liegt auf erkämpft. Ja, also die werden zu 100%, okay, man kann leider nie ausschließen, dass sie dann doch schön Fußball spielen, aber ich sag mal zu 95% keinen tollen Fußball spielen. Das funktioniert mit dem Kader einfach nicht. Also ich habe mir den Kader vorhin auch nochmal angeschaut und habe mich da an den Kopf gefasst. Ey, wenn du da siehst, wer da in den letzten Jahren eigentlich noch gespielt hat, jetzt haben die laut transfermarkt.de, wo ich den Marktwert manchmal auch stark bezweifle, ja, aber haben die einen Kadermarktwert von 177 Millionen. Nur mal so, Gladbach hat über 300 Millionen Kadermarktwert.
Aber wie kommen die denn überhaupt auf 177 Millionen? Ey, das finde ich schon eine Menge bei den Spielern, wenn ich mir die so angucke.
Ja, Ozan Kabak ist alleine 30 Millionen wert. Und ja, okay. Suat Serdar ist 20 Millionen wert. Und hier Amina Reed 25. Also das sind dann auch schon die größten Stars.
Die raus, ja.
Aber ja, so kommst du dann irgendwie dann doch auf den Marktwert. Aber jetzt mal abgesehen vom Finanziellen, auch wenn das bei Schalke 04 schwierig ist, fußballerisch war das ja im letzten Jahr nichts. Gerade die Rückrunde war eine absolute Katastrophe. Da hat David Wagner Fehler eingestanden, hat aber auch gesagt, die Verletzungen haben mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt, die man dann eben zu verkraften hatte. In der Hinrunde waren sie überraschend gut, haben da auch über ihren Möglichkeiten gespielt. Das haben wir auch in unserer Saisonanalyse schon gesagt. Jetzt hast du immer noch Spieler verloren. Ja, Alexander Nübel, gut, der war ja eh ein Unsicherheitsfaktor in der Rückrunde. Weston McKennie ist gegangen, die neue Identifikationsfigur eigentlich auf Schalke, jetzt bei Juventus. Daniel Caligiuri ist gegangen. Das ist auch einfach ein Typ, der jetzt fehlt. Du hast vorhin angefangen mit David Wagner. Wir haben keine Führungsspieler, wir haben keine Typen und genau so ein Typ.
Wenige.
Genau so ein Typ wäre eben Caligiuri, der jetzt beim FCA spielt. Auch das ein klares Statement gegen Schalke 04. Vom Kader ist das dünn, aber, und jetzt kann ich das begründen, weshalb ich trotzdem glaube, dass sie im Mittelfeld landen werden. Ich glaube, David Wagner hat gelernt aus der Hinrunde. David Wagner hat jetzt im Sommer kaum neue Spieler bekommen, einfach weil es finanziell überhaupt nicht möglich war. Aber David Wagner hat jetzt Spieler, die sich reinhängen werden. Das sind zum einen junge Spieler aus der Knappenschmiede, die ja auch immer hoch gelobt wird und jetzt auch mal wieder liefern können. David Wagner hat mit Marc Uth einen formstarken Spieler aus Köln zurückbekommen, ja, der jetzt auch auf Schalke nochmal zeigen muss, was er kann. Hat er bislang noch nicht geschafft. Vedat Ibisevic hat Bock auf den Verein, ist gekommen. Ich würde jetzt nicht allzu große Hoffnungen auf den Bosnier legen, aber zumindest ist der für ein paar Tore gut. Und ansonsten hast du zumindest noch so ein paar Säulen gehalten. In der Innenverteidigung Kabak, im Mittelfeld Serdar, in der Offensive Arid. Das ist schon ja eine ganz gute Achse. Im Tor wird Ralf Fährmann stehen. Ja, auch das ist ein Typ. Und wenn sich um diese Spieler eben ein gutes Mannschaftsgefüge bildet, Sebastian Rudi wird auf der Rechtsverteidigerposition spielen, der mittlerweile auch Erfahrung hat, auch bei Schalke noch ein bisschen was zu beweisen hat, ein bisschen was gut zu machen hat. Ja, das sind dann, wenn ich es mir so anschaue, keine ganz schlechten Leute. Benito Rahman hat bei Düsseldorf auch gezeigt, was er kann. Letztes Jahr auch eine Katastrophe, wie ganz viele. Rabi Matondo, immer noch ein großes Talent. Von daher ist da auch trotz allem noch Potenzial. Man darf das gar nicht so schlecht sehen. Nabil Bentaleb, der ja vielleicht jetzt doch nochmal eine Rolle spielen darf auf Schalke. Ich glaube einfach, dass sie mit kämpferischem Fußball ja, es packen werden, sich zu verbessern und einfach auch konstanter zu sein. Und ich rede hier nicht von der Europa League oder so, sondern einfach davon, dass man vielleicht jetzt keine Abstiegsangst haben muss.
Ja, das hat ja jetzt Sebastian Rudi auch im Interview gesagt, beim Kicker, glaube ich, dass er eben alles möchte, nur nicht gegen den Abstieg spielen. Aber ich finde, das sagt schon vieles. Also das war ja in den letzten Jahren, hätte sowas kein Spieler von Schalke vor einer Saison gesagt, ne? Dass man das Wort Abstieg auch nur, dass es da in den Mund genommen wird. Und ja, ich denke, das sagt einiges, wie groß die Angst da ist.
Ich finde es aber gut, dass man es macht, weil alles andere wäre vermessen. Es ist, ja. Schalke 04 zählt einfach aktuell zu den Vereinen mit den meisten Problemen der Liga. Schalke misst sich einfach aktuell mit Clubs wie Köln, Mainz, ja, Augsburg, das ist die direkte Konkurrenz, ja, Werder. Also, und so, ich will es nicht ausschließen, dass man dann doch noch unten reinrutscht. Aber ich glaube, wie gesagt, Wagner jetzt in seiner zweiten Bundesliga-Saison, er hat sicher gelernt. Er hat jetzt auch wenn er es anders sagt, aber er hat schon auch ein paar Typen im Team. Und wenn sie sich da reinhängen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie jetzt nicht unbedingt absteigen müssen. Weil dafür ist der Verein noch zu gut und zu groß.
Ja, also erstmal zu meiner These, die lautet nämlich ähnlich, sage ich mal, auch wenn ich es noch ein bisschen anders formuliert habe. Der Kader ist schwach, Trainer angezählt, doch Ibisevic und Uth retten Schalke vor dem Abstieg. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass Schalke jetzt absteigen wird. Dafür sehe ich auch diese Achse, die du eben angesprochen hast, vielleicht als zu gut an, wobei man da auch sehen muss. Ein Ralf Fährmann, keine Ahnung, hat lange nicht gespielt, weiß man nicht, was das wird. Dann hast du eine Abwehr in Kabak, der gerade 20 Jahre alt ist. Ja, das ist halt so einem Schlüsselspielerrolle zuzuschreiben, ist schwierig, finde ich. Daneben hast du Salih Sané, auch starke Leistungsschwankungen bei Schalke gehabt letztes Jahr. Weißt du auch nicht, wie das wird. Ne? Dann
aber Nastasic,
Sebastian Rudi,
Nastasic hast du, genau. Stambouli, das sind Stambouli, schon eigentlich keine schlechten Fußballer.
Das sind halt schon, das sind Namen, ne? Aber müssen das halt auch auf den Platz bringen. Und das war eben jetzt in der Rückrunde überhaupt nicht mehr so. Und das ist eben das Problem, was ich auch schon eben gesagt habe, was ich da bei Schalke sehe. Nämlich der Trainer ist jetzt schon angezählt vor der Saison. Und schlechter kann es eigentlich gar nicht laufen, weil die haben 16 Spiele in Folge nicht gewonnen in der Rückrunde, haben nur das erste Spiel gegen Gladbach sehr überzeugend gewonnen, danach gar nichts mehr. Ja, und die ersten Auswärtsspiele sind in München, in Dortmund und in Leipzig. Und das weiß jeder Fußballer, wenn du gleich mal scheiße in die Saison reinstartest, mit gut, lass die Heimspiele, lass da sogar 4 Punkte dabei rumkommen. Und dann läuft schon gut, ne? Wenn du ein Spiel gewinnst, eins unentschieden spielst, war aus den ersten beiden Heimspielen. Dann hast du 4 Punkte nach 5 Spielen, stehst du von Beginn an unten drin. Und das ist gleich mal Kopfsache im Fußball und ist dann halt irgendwie alles ein schlechter Start, sag ich mal. Und davon gehe ich aus. Und wie gesagt, ich sehe halt in dem Kader, ich stecke relativ viele Hoffnungen in Uth rein, dass der irgendwie in die Vor-Corona-Zeit bei Köln anknüpfen kann. Und auch wieder Ibisevic, von dem ich ja sehr viel halte, immer noch. Der auch bei Hertha jetzt gezeigt hat in den letzten Spielen, dass der auch noch treffen kann. Und ich bin der Meinung, wenn du den reinwirfst, die letzten 20, 25 Minuten, du hast es angesprochen, Bock hat der immer. Der identifiziert sich mit dem Verein, bin ich mir auch ganz sicher. Und ja, genau solche Leute braucht Schalke da, ne? Die das Ganze in die Hand nehmen, die auch die jungen Spieler ein bisschen führen, auch wenn sie vielleicht gar nicht aus so viel Spielzeit kommen wie Ibisevic, weil der wird nicht jede Woche 90 Minuten spielen, auf keinen Fall. Aber ja, dass der eben das Heft in die Hand nimmt, auch mit den ganzen jungen Spielern, das da irgendwie ein bisschen anleitet. Und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie es dann am Ende irgendwie packen werden. Aber eine gute Saison, denke ich mal, kann man sich da jetzt nicht wirklich erwarten bei Schalke.
Ja, stimmt schon. Also ich will auch nicht zu viel loben oder so, weil eigentlich gibt es auch gar nichts so richtig zu loben.
Das ist ja auch mit solchen Spielern wie ein Harit oder ein Kabak. Wenn es gut läuft, dann sind das super Spieler. Ne? Wenn du jetzt die letzten 3-4 Spiele gewonnen hast, dann drehen die auch auf. Aber wenn es eben kacke läuft in der Saison und du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, seit 5-6 Spielen auf den Sieg wartest und alles irgendwie die Grundstimmung auch blöd ist im Verein drumherum, das ist ja bei Schalke noch immer intensiver als anderswo, dann kannst du auch solche Spieler aus meiner Sicht nicht setzen. Und das ist halt ein Riesenproblem.
Also auf Kabak kannst du meiner Meinung nach immer setzen. Der ist schon extrem weit für sein Alter. Der hat bei Stuttgart, und da lief es schlecht auch in der Rückrunde vor 2 Jahren, hat er gefühlt die meisten Tore gemacht für den VfB, hat sich da reingehängt und ist dann nach dem Abstieg 2 gegangen zu Schalke, wo es auch nicht so viel besser lief, aber war da dann leider viel verletzt. Aber Kabak ist eigentlich schon auch für sein Alter sehr weit. Bei Ried gebe ich dir vollkommen recht. Das ist früher hat man, glaube ich, Schönwetterspieler gesagt. Einfach ein Typ, der da ist, wenn es läuft. Wenn es nicht läuft, kann man die Mentalität vielleicht dann doch mal in Frage stellen. Aber trotzdem, also, glaube ich. Ich
meine, Kabak, andere Mannschaften haben da so einen wie Niakate drin stehen bei Mainz. Sag ich mal, der dann auch schon ein bisschen erfahrener wirkt, finde ich. Und auch, also da irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man den auf dem Platz sieht, da weißt du, was du bekommst. So. Und beim Kabak, wenn es dann eben blöd läuft, so, natürlich, bei Stuttgart hat er damals gut gespielt, klar, aber das gibt es halt bei so jungen Spielern, ist die Wahrscheinlichkeit halt nicht so hoch, dass sie das konstant über einen langen Zeitraum bringen. Das kann man, finde ich, auch halt nicht erwarten.
Weißt man kann es nicht erwarten, zumal Kabak jetzt bei Stuttgart und Schalke gespielt hat, und das sind beides Clubs, die für Chaos pur stehen. Also da ist wahrscheinlich, ich glaube, er kam sogar von Galatasaray, und das ist ja auch in der Türkei jetzt nicht der ruhigere Club. Also ja, schon. Trotzdem, um das nochmal ganz kurz festzuhalten, ich glaube, dass Schalke 04 nicht absteigen wird, auf gar keinen Fall absteigen wird, sondern im Mittelfeld einfach sich festsetzen kann.
Ja, schauen wir mal. Ich finde, wir haben eine ganz gute Überleitung schon gemacht zum nächsten Team. Kabaks Ex-Verein, der VfB Stuttgart. Aufsteiger sind ja knapp aufgestiegen, haben auch wirklich keine sonderlich überzeugende Zweitligasaison gespielt, und man sagt ja, irgendwie sind die nur aufgestiegen, weil die anderen zu schwach waren, aufzusteigen. Und ich finde auch, dass da wirklich was dran ist. Erstmal zu meiner These. Dank einer starken Offensive wird der VfB nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Also klar, ich habe es eben schon mal angesprochen, die haben eine sehr, sehr schwache Zweitligasaison gespielt. Ich habe das ja auch als 96er genauer mitverfolgt. Dort gibt es auch irgendwie jetzt kaum Aufstiegseuphorie. Also es ist nicht so wie beim letzten Aufstieg, dass das ganze Umfeld da jetzt irgendwie sonderlich gehypt ist auf die neue Saison, finde ich, nehme ich so wahr. Was aber auch damit zusammenhängt, auch mit den Umständen jetzt, Neutrainer Matarazzo, auch nicht wirklich überzeugt in den meisten Spielen. Und ja, deswegen kommt da eben nicht so richtig diese Euphorie zustande. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich bin halt der Meinung, dass die Stuttgarter von der Qualität her auf jeden Fall das Zeug haben, in der Bundesliga im Mittelfeld zu spielen. Denn wenn man sich allein mal so die Offensive anschaut, ich habe da mal ein paar Namen rausgeschrieben, mit dem Silas, mit Kalajdzic, der jetzt das ganze Jahr verletzt war, dann hast du immer noch Nicolas Gonzalez, der jetzt, wie es ausschaut, wohl doch bleibt. Koulibaly spielt eine gute Vorbereitung, Al-Ghadioui hast du auch noch, das sind einfach Stürmer, wo du sagst, die sind alle auf einem ähnlichen Niveau und die können alle Bundesliga spielen, finde ich. Und deswegen bin ich da halt wahnsinnig gespannt, was der VfB da anzubieten hat. Aber ich denke schon, dass sie eine gute Saison spielen. Auch wenn man sich das defensiv anschaut, ich habe jetzt gerade erstmal nur die Offensive angesprochen, da haben sie sich ja auch gut verstärkt. Ne? Haben jetzt Waldemar Anton geholt von 96, ein wirklich sehr talentierter, guter Spieler. Konstantinos Mavropanos vom FCN, von Nürnberg geholt. Auch stark, ne? Und deswegen bin ich, was Stuttgart angeht, sehr optimistisch und bin jetzt gespannt auf deine These, Nils.
Ja, ich kann da nur mitgehen. Ich habe gesagt, dass der VfB souverän die Klasse halten wird. Beim VfB mache ich mir keine allzu großen Hoffnungen wie vor 2 Jahren, als ich echt davon ausging, yo, die kommen in die Europa League. Ja, da sind sie dann abgestiegen in dem Jahr. Davor haben sie die Euro League ja knapp verpasst. Haben ja am Ende, glaube ich, noch 4-1 gegen Bayern gewonnen am letzten Spieltag, sind auf Platz 7 gesprungen, der in dem Jahr dann allerdings nicht gereicht hat für die Euroleague, weil Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal gewonnen hat, überraschenderweise. Und ja, im folgenden Jahr stiegen sie dann eben ab und hatten eigentlich auch einen sehr, sehr guten Kader. Jetzt ist es eine andere Situation. Als Aufsteiger hast du schon mal von Grund auf geringere Ansprüche, hast dich, wie ich finde, sehr, sehr zufriedenstellend verstärkt. Gerade in der Defensive mit Anton, hast du gerade angesprochen, von 96 gekommen. mit Sicherheit in den nächsten Jahren ja eine Stütze in der VfB-Abwehr. Mit Gregor Kobel hast du jetzt für die nächsten Jahre die Torwartposition geklärt. Pascal Stenzel kam jetzt fix vom SC Freiburg, hat auch schon gezeigt beim VfB, was er kann. Und auch sonst, du hast die Offensive angesprochen, Top-Leute, gerade Gonzales, der ja eigentlich weg wollte, hat er ja gesagt, dass er nach dem Bundesliga-Aufstieg den Verein verlassen möchte, den nächsten Schritt gehen will. Durch Corona kam aber eben nicht dieses passende Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro, das der VfB haben wollte. So, jetzt ist er verletzt und muss wohl bleiben. Und wenn der fit ist, kann der endlich mal auch in der Bundesliga zeigen, was er kann. Hoffentlich, hoffentlich. Mit Erik Tommy, ein Leihrückkehrer von Fortuna Düsseldorf, innerhalb der Stuttgarter Fanszene erhofft man sich gerade auch von Tommy eine Menge. Hat in Düsseldorf ja auch gute Leistungen gebracht, hat auch schon beim VfB gute Leistungen gebracht. Und da ja, darf man gespannt sein. Generell ist ja der VfB Stuttgart einfach auch ein großer Verein in Deutschland, ähnlich wie Schalke 04. Und wichtig ist da jetzt mal Ruhe reinzubekommen in den Club. Ja. Und einfach mal, wenn es geht, 2-3 Saisons in Serie in der Liga spielen, ohne große Schwankungen. Ich glaube, diese Schwankungen tun dem Club nämlich überhaupt nicht gut.
Ja, das stimmt. Und aber haben sie irgendwie immer drin, ne? Also auch dieses Jahr, ich weiß nicht, ich habe irgendwie wieder ein Gefühl, die könnten sogar ein Überraschungsteam werden, finde ich. Also ist irgendwie so mein Gedanke, weil so eine richtig ruhige Saison in Stuttgart, wo man mal am Ende auf Platz 10 oder 11 abschließt, ist irgendwie schwer vorstellbar, oder? Also, ich weiß nicht, ich kann mir das schwer vorstellen.
Ja, wird nicht passen eigentlich zum Umfeld und zum Verein. Aber ja. Du, vielleicht kehrt jetzt ja mal Ruhe ein in Bad Cannstatt. Mit Sven Mislintat haben sie ja ihren Sportdirektor, der ja echt Rang und Namen hat, international ja. Auch. Ich würde es ihnen mittlerweile auch gönnen, wenn sie jetzt endlich mal Ruhe reinbekommen würden und nicht mehr dieser Chaos-Club sind. Aber auch das bleibt einfach abzuwarten. Auch da kann wieder alles passieren. Ey, verlierst du die ersten Spiele, bist du unten drin, dann gerät der Trainer schon mal direkt in die Kritik und dann vielleicht Trainerwechsel und dann ist ja alles wieder, ja, alles wieder vorbei. Ja, also das ist von daher.
Sehr, allgemein sehr schnelllebig, was die Trainer angeht und deswegen.
Ja, Abgänge hatten sie auch, aber die waren auch erwartbar. Mario Gomez hat seine Karriere beendet, wird sicher als Typ fehlen, sportlich wahrscheinlich nicht mehr der große Verlust, der er mal war.
Ja.
Holger Badstuber wurde degradiert in Stuttgarts zweite. Mal schauen, ob er den Verein verlässt.
Liegt auch an den Neuzugängen, ne? Anton Mavropanos, zwei IVs. Dann brauchst du den Holger Badstuber einfach nicht mehr.
Ja. Gut, ich glaube auch, sie wollen ihn, ist mein Eindruck, ich habe überhaupt keine Informationen, ich kann mir aber vorstellen, dass sie ihn auch einfach weghaben wollen, weil der Mann 3,5 Millionen Euro im Jahr verdient. Das ist eine unfassbare Summe. Ja, der kam ja zu Zeiten, da war er noch ein Name. Ja, und da hat er eben das verdient. Und seitdem läuft sein Vertrag. Ein Jahr läuft er noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Verein mehr als 1 Million für ihn zahlen würde pro Jahr.
Aber an seiner Stelle würde ich dann jetzt auch einfach den machen, zweite Mannschaft, bisschen kicken, da Regionalliga oder was das ist. Und dann, ja, verdienst du weiter deine 3 Millionen, machst nichts, ist doch alles cool.
Also ja, für ihn ist doch was man alles sagen muss, was man ihm zugutehalten muss, er haut sich wohl rein, was so zu hören ist, auch in der zweiten Mannschaft, spricht für ihn. Und das ist einfach, Holger Badstuber hat sich ja auch stark nachgelassen in den letzten Jahren. Das wird auch mit seinen Verletzungen zusammenhängen. Aber er ist einfach trotz allem ein Vollprofi, der sich reinhängt. Und genau, er jetzt aber auch nicht mehr im Profikader. Gleiches gilt für Pablo Maffeo, der auch schon im letzten Jahr nach Spanien verliehen wurde. Jetzt erneut eine Leihe nach Spanien. Akolo jetzt fix weg für 3,5 Millionen. Ich glaube, das war sogar schon vor der Saison vereinbart, also vor der vergangenen Saison nach seiner Leihe. Und gleiches gilt dann auch für Anastasios Donis.
Die haben auch alle irgendwie wenig geleistet, ne?
Ja, man kennt sie halt.
Akolo, Donis. Ja. Donis hat mal ein wichtiges Tor gemacht, glaube ich.
Ja,
ist 96 nämlich dann fast abgestiegen. Da haben wir mit 96 nämlich auf dem Samstagnachmittag das Spiel gewonnen. Ich glaube, gegen Mainz haben wir gewonnen. Waren dann, meine ich, sogar bis auf 4 Punkte dran an Stuttgart. Und dann gewinnt Stuttgart am Abend gegen Gladbach 1-0, meine ich. Und Donis macht das entscheidende Tor.
Stimmt.
Und Stuttgart ist dann wieder weit weg. Und damit waren wir eigentlich so gut wie abgestiegen. Stimmt. Deswegen ganz, 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 ganz bitteres Tor.
Trotzdem hat Donis auch nie so überzeugen können, wie man es sich da erhofft hat. Also, wir halten fest, Wir trauen dem VfB einiges zu, aber Voraussetzung dafür ist Ruhe im Club und ein solider Start wahrscheinlich auch. Ne?
Ja.
Ich weiß gar nicht, gegen wen spielen sie jetzt am Anfang? Hattest du es schon gesagt? Ich habe es gerade nicht im Kopf.
Nicht, jetzt. Nicht so ein starker Gegner.
Ja, es
nicht
ist
so
der SC Gegner. Freiburg zu Hause. Ja, also da musst du eigentlich gewinnen. Bin ich
musst du punkten,
der Meinung. So. Ja, mehr. Du musst eigentlich 3 Punkte zu Hause gegen Freiburg holen. Über Freiburg haben wir ja in der vergangenen Folge gesprochen. Die werden es auch schwer haben. Aber das ist ein anderes Thema. Yannick, dann zu guter Letzt, zu einem sehr besonderen Verein. Ja?
Der Retortenclub.
Der Retortenclub. Der VfL Wolfsburg. Hater würden sagen Golfsburg. Aber ja, wir sind jetzt einfach mal ganz neutral und sagen, der VfL Wolfsburg, meine These zu den Wölfen. Die Wölfe gönnen sich eine Europapause. Jetzt spielen sie ja wohl, müssen sich dafür erstmal qualifizieren, aber das ist ja meist drin, also so schwer ist die Europa-League-Qualifikation immer nicht.
Sagen wir so, es liegt am VfL Wolfsburg, ob sie es schaffen oder nicht. Es liegt nur an Wolfsburg.
Das stimmt schon, genau. Also der VfL Wolfsburg, jetzt zum zweiten Mal in Folge wohl in der Europa League, sind Siebter geworden in der vergangenen Saison und ich glaube, dass sie es jetzt nicht bestätigen können in diesem Jahr. Einfach aus dem einfachen Grund, dass Wolfsburg vielleicht auch ein bisschen Glück hatte in den letzten beiden Jahren. Also die Konkurrenz hat da dann in diesem Tabellenbereich schon geschwächelt. Aber ich sehe jetzt einfach Vereine vor Wolfsburg. Ich sehe mit vor allem mit Hertha jetzt einen Club, der nach der Saison wahrscheinlich vor Wolfsburg landen wird. Da bin ich, also genau so kann ich es eigentlich sagen. Ich sehe weitere Clubs, die nach vorne stoßen können, so überraschungsmäßig. Ich habe von Union Berlin gesprochen. Wir haben gerade vom VfB Stuttgart gesprochen. Also es gibt sicher Clubs, die auch im kommenden Jahr für Überraschung sorgen werden. Ich glaube auch nicht, dass Wolfsburg mal wieder mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Das auch nicht. Dafür ist ihr Kader zu gut. Aber ich glaube einfach auch nicht, dass sie wieder Sechster oder Siebter werden können. Oder werden. Werden können sie es natürlich.
Ja, schade. Ich dachte irgendwie so beim letzten Team, da ecken wir noch mal ein bisschen aneinander, aber das ist auch so meine These. Meine These lautet, trotz unruhiger Vorbereitung, der VfL spielt eine gute Saison, für die Europa League reicht es aber nicht. Also ähnlich wie Nils, ich glaube nicht, dass sie jetzt wirklich unter die ersten 6, 7 Teams kommen werden. Also Platz 7 sind sie ja jetzt geworden, deswegen spielen sie ja diese Quali. Aber auch das glaube ich nicht, eben auch aus derselben Begründung heraus, weil ich eben meine, dass die Hertha dazwischen funkt. Und ja, eben das Problem, was Wolfsburg eben auch in diesem Jahr hat, ist, dass sie eine Vorbereitung gespielt haben, die echt unruhig war. Zum Ende stimmten zwar die Ergebnisse ganz gut, haben jetzt unter anderem 3-0 gegen Köln gewonnen. Aber vor allem am Anfang der Vorbereitung gab es da die eine oder andere Eskapade, auch mit Stürmer Wout Weghorst, der irgendwie scheinbar seinen Wechsel provozieren wollte, dann auch im Training ein paar Mal auch ausgerastet ist, gegenüber Mitspielern irgendwie nicht ganz freundlich war und dort irgendwie sich einfach unkollegial verhalten hat. Und das ist halt eine Personalie, die ich sehr, sehr kritisch sehe. Also wenn es da jetzt anfangen sollte zu rumoren und zu haken bei Weghorst oder dass die Teamkameraden jetzt irgendwie ein Problem mit ihm haben, weil er eben sich da nicht gut verhalten hat, dann hat der Verein aus meiner Sicht ein riesengroßes Problem, weil das ist halt, Wolfsburg ist sowas von angewiesen auf die Tore von ihm. Und wenn der jetzt auf einmal, da sage ich mal, eine etwas schwächere Saison spielen sollte, dann, ja, wer trifft denn dann? Ginchek, viel zu verletzungsanfällig, kannst du irgendwie nicht mit richtig planen. Ansonsten Joao Victor zum Beispiel haben sie ja, ist der noch da? Ja, ne? Der ist noch da.
Der ist noch da und
noch da. Neuzugang.
Ein Neuzugang haben sie nämlich auch noch. Und zwar den Bialek haben sie geholt.
Bialek, ja, genau. Also habe ich jetzt auch noch nicht gehört, muss man mal schauen. Kannst du auf jeden Fall nicht von erwarten, dass der so butzt wie der Weghorst. Und deswegen, das ist halt das Riesenproblem, was ich da sehe, diese Abhängigkeit, die sie da haben. Wenn Weghorst nicht mehr trifft, haben sie ein Problem. Und auch allgemein ist auch mal Marcel Tisserand, ist da ja auch sehr unzufrieden bei Wolfsburg, hat da auch seinen Abgang jetzt provoziert. Und meinte Glasner auch, dass er das Verhalten irgendwie nicht mehr abkann, so was er da an den Tag gelegt hat. Und all sowas, also irgendwie alles unruhig dieses Jahr bei Wolfsburg, was man eigentlich sonst so gar nicht hatte in den letzten Jahren, bei den Wölfen, seitdem die da unten raus sind aus dem Abschiedskampf, sag ich mal. Und deswegen bin ich da nicht so optimistisch, dass es so eine Saison werden könnte wie jetzt die vergangene, wo sie ja zumindest am Anfang bis zum 10., 11. Spieltag, ich meine, sie waren auf jeden Fall in Deutschland das Team, was am längsten ungeschlagen war. Also waren sie ja richtig stark zu Beginn, ne?
Aber auf jeden Fall. Jetzt sind wir da wieder beim Thema. Also die ganzen Charaktere, der Weghorst und Tisserand, ich frage mich immer, was das soll. Denn durch den VfL Wolfsburg sind sie zu Bundesligaspielern geworden. Ja. Mechors hat durch den VfL auf sich aufmerksam machen dürfen, hat auf sich aufmerksam gemacht, hat die Tore geschossen. Ohne seine Tore wäre Wolfsburg garantiert nicht in der Europa League. Und trotzdem, was soll das immer? Ich meine, die beste Werbung ist doch an sich immer weiterzumachen und noch mehr Tore zu schießen. Und ich finde, genauso musst du es sehen. In diesem Sommer ist es einfach schwierig, den Verein zu verlassen. Das ist ganz klar. Wolfsburg wird den ja nicht für 10 Millionen gehen lassen. Warum sollten sie? Also muss er jetzt noch eine Saison das bestätigen und dann ist das ein klassischer Premier League-Transfer. Und
Wechos, meinst du? Boah, für mich passt er da gar nicht rein. Mit seiner kantigen Statur so.
Ja, ich finde, das ist der klassische Newcastle-Transfer. Ich weiß nicht, also so ein Club passt einfach. Du musst halt sehen, dass der VfL sich ja auch ein paar Euros für den haben möchte. Ja, zu Recht natürlich. Auch. Ist niederländischer Nationalspieler geworden und immer noch...
Zwei überragende Jahre gehabt jetzt, ne?
Genau, und immer noch hungrig eigentlich. Ja, und deswegen soll der sich da jetzt mal straffen und soll sagen, komm, ich mache jetzt hier noch ein Jahr, versuche da mein Bestes zu geben und ja... Dann gehe ich halt im kommenden Sommer oder im Winter.
Wäre gut für den Verein, aber da ist dann halt auch irgendwann die Frage, du kannst ja sicherlich auch nicht alles erlauben. Und Glasner war da schon durchaus auch not amused, wie man so schön sagt.
Ja, finde ich auch gut.
Ja, aber dann musst du halt auch mal vielleicht ein Zeichen setzen und so einen mal auf der Bank lassen beim Pflichtspielstart. Ne? Aber dann hast du halt das Riesenproblem, dass du angewiesen bist auf ihn. Und das ist halt so dieser Zwiespalt, zwischen dem jetzt auch ein Trainer stecken wird. Und das ist halt nicht einfach.
Ja, da muss Glasner tatsächlich so seine Qualitäten als Menschenfänger zeigen und gucken, dass er das halt gemanagt bekommt.
Ja.
Trotzdem wird der VfL Wolfsburg, soweit man das erstmal jetzt einschätzen kann, auch mit dem Abstieg nicht ganz so viel zu tun haben.
Nein. Dafür sind die zu stark.
Ich wollte gerade sagen. Haben
also verloren.
Ja,
also gut, Knoche.
Knoche Udo Kai ist jetzt fix weg. Aber du hast aber schon
das
recht.
Das ist alles nichts, wo du sagst, das wird dir jetzt irgendwie aus dem Ruder reißen. Ich meine, Bruma ist wieder da aus Mainz, Leihende.
Bruma ist wieder da mit Lacroix, haben sie einen Innenverteidiger geholt, der eine Menge Potenzial mitbringt.
Und in der Mitte sind sie auch stark besetzt mit dem Gerhard, von dem ich ja sehr viel halte. Dann Xaver Schlager, ist auch wirklich gut eingeschlagen, wenn er fit ist.
Maxi Arnold, immer Maxi zuverlässig.
Arnold. Ja,
genau. Ja, und also Yunus Malli, einfach abwarten, ob der vielleicht nochmal endlich zeigen kann, was er will. Ja, genau. Mhm. Aber trotzdem, auch das wird einfach ein interessanter Verlauf werden, denke ich mal. Zu Beginn spielen sie zu Hause gegen Leverkusen, also auch direkt mal eine Aufgabe. Da kannst du natürlich direkt mal zeigen, wohin es gehen soll. Wenn du das Spiel gewinnst, wäre es gar nicht mal so verkehrt. Ja.
Stimmt. Gut, Janik, ich würde sagen, wir haben alle 18 Vereine besprochen, ne?
Wahnsinn.
Wir sind durch.
Wahnsinn, ja. Hat Bock gemacht, auch sich mal mit den Clubs so ein bisschen zu befassen. War echt spannend. Also hat echt Spaß gemacht. Und wir haben eine Überraschung für euch. Kann man das sagen? Das ist schon ein zu großes Wort. Also schraubt die Wartung mal kurz runter.
Kleines Präsent.
Ja. Genau. Wir werden einen Instagram-Account eröffnen. Okay, das ist jetzt erstmal nicht das große Ding und so, alles schön und gut, aber dort werdet ihr, wenn ihr jetzt die Folge hört, unsere Abschlusstabellen finden. Also wir haben prognostiziert, wer wird Erster, wer wird Zweiter und so weiter, wer wird 17., 18. Haben wir einfach mal so in Tabellenform da was Schönes gestaltet, was erstellt und dann könnt ihr ja mal gerne kommentieren oder schreiben, uns persönlich schreiben oder sagen, was ihr davon haltet und gerne auch eure Meinung mal kundtun. Das werden wir dann auch durch diesen Instagram-Account viel häufiger machen können, Umfragen etc.
Ja.
Also wenn ihr da
worauf habt ihr Bock, worüber wir mal sprechen sollen und alles können wir dann super gerne abstimmen und ja, ich finde es cool, dass wir das haben. Da müssen wir auch nicht immer nur über unsere eigenen Channels, sag ich mal, verbreiten, sondern können einfach da dann immer sagen, wenn es was Neues gibt und so, könnt ihr euch da auch mal mit reinnehmen in so ein Interview oder so, wenn wir das haben. Ich denke mal, da finden wir schon ganz coole Sachen.
Auf jeden Fall. Also Anschlusstreffer, Podcast bald, also jetzt, wenn ihr das hört, auf Instagram. Und genau. Ja, bitte folgen, wäre fantastisch. Sagt zu euren Freunden, eurer Familie weiter. Wir bekommen hierfür übrigens keinen Cent. Das sei nochmal ganz kurz erwähnt. Ja, wir bilden uns hierauf auch überhaupt nichts ein. Wir sind einfach nur zwei Sportjournalismus-Studenten, die Bock haben, einfach ja,
was zu üben, gestalten, was zu reißen,
Eigenes zu machen,
zu unterhalten,
Leute kennenzulernen, und das ist natürlich einfach fantastisch. Und wenn ihr dabei seid, uns da unterstützt, einfach indem ihr uns hört, indem ihr mal ein Like da lasst, indem ihr unseren Kanal abonniert, sowohl bei Spotify, bei Apple Podcasts und jetzt auch bei Instagram, wäre mega cool. Wäre
ich super dankbar.
Ja. Auf jeden Fall. Und dann ja, schauen wir mal, wohin das alles noch führen kann. Genau. Wenn ihr Anregungen und Wünsche habt, weiter alles zu uns beiden. Und
weiterleiten, genau.
Yes?
Jetzt würde ich sagen, Nils, wir haben genug gelabert, sind schon wieder über einer Stunde, sehe ich gerade.
Ja, du hast immer Zeitdruck, ne?
Ja, genau, ich habe viel zu erledigen, ne? Ich komme gar nicht mehr raus mit dem ganzen Business hier.
Im September.
Ich habe so viel zu tun, das glaubst du gar nicht.
Ach Mensch, ey. Ach, Janik. Nee, aber hat wieder echt Bock gemacht. Die Saison geht endlich los, ja? Freitagabend, Bayern eröffnet die Saison gegen Schalke 04. Soweit ich weiß, das wird das Ganze live im ZDF übertragen. For free.
Und natürlich vorher, Anschlusstreffer, wir haben natürlich noch ein Leckerbissen für euch. Wird Freitag veröffentlicht. Vor dem Saisonstart könnt ihr also nochmal reinhören. Haben wir natürlich noch was Cooles vorbereitet. Beziehungsweise bereiten wir noch vor. Ist nämlich noch nicht zustande gekommen mit einem Gast. Den wir euch aber natürlich immer noch nicht verraten wollen.
Nö, einfach mal die Fresse halten. Also, genau, könnt ihr euch auch drauf freuen.
In dem
freuen.
Sinne, das ist das richtige Motto, Nils, für uns beide jetzt.
Ja, stimmt. Ja, alles klar. Jungs, Mädels, haut rein. Danke fürs Zuhören.
Macht's gut.
Ciao.